Britpod Crime, England's mystery crime stories.
He threw Alex down onto the ground and proceeded to stab Rachel over 40 times.
Den Fall, den du heute für uns mitgebracht hast, lieber Klaus, nanntest du ja schon mal vorab einen besonders tragischen Fall. Was meinst du damit?
Naja, es geht um den brutalen Mord an einer jungen Londonerin im Jahr 1992. Ein Verbrechen, das Millionen Menschen zu Herzen ging. Auch deshalb, weil die Ermittlungen in diesem Mordfall zu den frustrierendsten in der Geschichte Scotland Yards gehören.
Wer war das Opfer?
Es war die 23-jährige Rachel Nicol, glücklich verheiratet und Mutter eines zweijährigen, fast dreijährigen Jungen. Sie interessierte sich für Kunst und Tanz und war vielseitig gebildet. Sie besaß einen Abschluss in Englisch und Geschichte, arbeitete aber wegen ihres kleinen Sohnes vorübergehend als Lifeguard im Schwimmbad Richmond. Ihr Mann Andre Hanscomb war halbprofessioneller Tennisspieler und Motorradkurier in London. Ein vollkommen glückliches Paar.
Und wann kam der schreckliche Tag, über den wir heute sprechen?
Am 15. Juli 1992. Es ist ein schöner, friedlicher Morgen. Andre ist bereits zur Arbeit gefahren und Rachel Nicol beschließt, mit ihrem kleinen Sohn Alex und der Hündin Molly einen Spaziergang in der wunderschönen Landschaft des Wimbledon Common zu unternehmen. Du weißt, Alex, was das ist?
Natürlich, ein großer Park, genau gesagt, sogar ein bisschen mehr, ein riesiges Wald- und Moorgebiet in Wimbledon mit tollen Wanderwegen und Hügeln und natürlich auch mit einsamen Stellen.
Ja, aber im Grunde ein sehr friedliches Gebiet. Doch was dort an diesem frühen Morgen geschieht, wird ganz England in einen Schock versetzen. Spaziergänger stoßen mitten im Wald auf einen kleinen, weinenden Jungen, der herumirrt und die Leute, die ihn finden, zu seiner am Boden liegenden Mutter führt. Es ist eine blonde junge Frau, Rachel Nicol. Sie ist tot. Voller Entsetzen sehen die Spaziergänger, dass Rachels Körper übersät ist von furchtbaren Messerwunden. 49 insgesamt, einschließlich einem Schnitt in die Kehle. »Wach auf, Mami, wach auf«, stammelt das Kind immer wieder.
Gott, wie grauenvoll, der arme Junge.
Weil das Verbrechen einem auch heute noch unter die Haut geht, Alex, will ich über die blutige Tat selbst gar nicht lange reden. Denn was den Fall schwierig machte, waren die jahrelangen Ermittlungen.
Dann lass uns die Tatrekonstruktion bitte schnell hinter uns bringen.
Scotland Yard übernimmt den Fall. Selbst hartgesottene Detectives sind schockiert. Diese Brutalität hat noch keiner von ihnen erlebt, zumal schnell klar wird, dass Rachel Nicol auch sexuell genötigt worden war. Obwohl das Gebiet sofort polizeilich durchkämpft wird, jeder Quadratmeter, findet man keinen Verdächtigen. Der einzige Zeuge ist das Kind.
Mit knapp 3 Jahren, oh Gott. Man mag sich gar nicht ausdenken, was das arme Kind da mitgemacht hat.
Ja, unfassbar. Die Journalistin Sophie Lawrence, selbst schockiert von den Geschehnissen, schildert uns, was der Junge beobachtet hat.
This is honestly fascinating because Alex was 2, nearly 3, but he can remember the incident, which is sad. But they did gather evidence.
Alex konnte sich an das Verbrechen erinnern. Das war zwar traurig, aber es ließen sich Erkenntnisse daraus gewinnen. Er erinnerte sich, dass ein Mann erschienen war und Rachel angriff. Er schleuderte Alex zu Boden und erstach Rachel.
Got Alex and he threw Alex down onto the ground and he then proceeded to stab Rachel over 40 times. A really horrible, sustained, violent attack. Alex can remember seeing the attacker go to a stream.
Alex sah, dass der Angreifer zu einem Bach ging und sich das Blut von den Händen wusch. Der Angreifer flüchtete, aber das Gesicht des Kindes war matschbedeckt.
But he just witnessed this awful thing. He said that his face had been pushed into the mud and stuff like that. But then he can remember seeing his mum and thinking that she was asleep and he was shouting.
Es dachte, die Mutter schlief. Alex rief, um sie zu wecken. Er sagte, dass sie sehr friedlich aussah. Das war gut für ihn. Obwohl er so klein war, wusste er irgendwann, dass sie nicht mehr lebte.
Because the injuries that she sustained were horrific. He then, when his mum wouldn't wake up, and he says that even then as a very young child, he knew that she had died. He ran up the path the way that they'd come, absolutely frantic. to find help. He was himself covered in mud.
Er rannte panisch durch den Park, um Hilfe zu suchen. Er hatte Matsch und das Blut seiner Mutter an sich. Die Nachricht verteilte sich schnell. Blitzartig waren die Medien in Wimbledon und im Krankenhaus, wo das Kind lag und sagen sollte, was passiert war. Wie die Geier.
Where the baby had been taken, Alex, vultures, and so sadly Andre. We forget Andre, he was at work, he was contacted to say what had happened. Moving on to the investigation, which has started and straight away surrounded by a media frenzy, the police had to act very quickly.
Die Ermittlungen begannen, das Gebiet wurde abgeriegelt. Man hielt die Namen und Adressen aller Menschen fest, die im Park gewesen waren.
And they took names, addresses, information of everybody that was in the park that morning. They took witness statements. They wanted to know, has anyone seen anything? Like, literally, they hit the ground running. They needed this information quickly. Rachel's body was taken from the crime scene and taken for autopsy. She had 49 stab wounds.
Rachels Körper kam zur Autopsie. Sie hatte 49 Stichwunden. Die am Hals hätte sie fast enthauptet. Darum war es gut, dass Alex das friedliche Gesicht seiner Mutter in Erinnerung hatte. Auf Rachels Stirn fand man ein Stück Papier, eine Quittung aus ihrer Handtasche. Alex hatte sie als Pflaster aufgeklebt.
Fallen out of her pocket or her handbag at the time of the attack, and Alex had placed it on her head, like as if it was a plaster.
Da kommen einem wirklich fast die Tränen. So was Rührendes. Weiß man denn, wie es dem jungen Mann heute geht?
Schön, dass du das fragst. Dein Namensvetter Alex ist heute 36 Jahre alt und hat der BBC dazu vor einiger Zeit Folgendes gesagt.
What I remember about my mother, I remember her smell, I remember her smile, I remember her presence. The games we used to play together, but more than any of these individual things is the feeling of love. Didn't ask my father or anyone any questions about where my mother had gone. I was playing perfectly happy during the day as if nothing had ever happened, but at night I was tormented in my sleep. I had these horrific nightmares, and these nightmares stay with me for several years.
Immerhin hat er es irgendwie halbwegs überstanden, aber zurück zu den Ermittlungen, Klaus. Es muss doch zur Zeit des Mordes noch andere Menschen in diesem Waldgelände gegeben haben, oder?
Ja, etwa 500, aber das Gebiet ist groß. Als einer der Spaziergänger wird ein gewisser Colin Stack identifiziert. Ein eigenwilliger junger Mann, der oft mit seinem Hund unterwegs ist und zum Erschrecken der Leute nackt im Wald liegt. Es gibt keine DNA von ihm am Tatort, nur den Verdacht, dass er zu Gewalt neigen könnte. Scotland Yard durchsucht seine Wohnung, findet etliche Bücher über Okkultes und behält den Mann für 3 Tage in Gewahrsam. Danach muss man ihn mangels Beweisen wieder laufen lassen.
Das heißt also, Scotland Yard stand mit leeren Händen da?
Ja, mehr oder weniger. Gut, man hatte ein paar unbekannte DNA-Schnipsel von Rachels Kleidung, einen Fußabdruck und ein rotes Lackpartikel im Haar des Kindes, sonst aber nichts. Die Öffentlichkeit drängt, will Ergebnisse. In dieser Situation wird ein Kriminalpsychologe hinzugezogen, ein Profiler. John Shedford, ehemaliger Detective Chief Superintendent, und seine Kollegen erinnern sich.
After a month of inquiries and hundreds of interviews, the detective still seemed to be getting nowhere.
Nach einem Monat voller Verhöre stand man vor dem Nichts. Man wusste nicht mal, ob der Mörder männlich oder weiblich gewesen war. Da zog die Polizei einen Kriminalprofiler hinzu, der den Mörder psychologisch einordnen sollte.
In the UK, psychological profiling was new.
In Großbritannien war psychologisches Profiling neu. Ich war sehr skeptisch. Aber man wollte wissen, welcher Typ von Killer es gewesen sein könnte.
What they might be able to do is put someone in a bracket and say, well, this type of individual is the sort of thing they could do.
The man the detectives turned to was Paul Britton.
Man beauftragte Paul Britton, einen erfahrenen Kriminalpsychologen, der an vielen wichtigen Fällen gearbeitet hatte. So erstellte er ein Profil von Rachel Nichols Mörder.
There were two profiles written, one which I guess we might call a demographic profile.
Das eine war ein demografisches Profil. Jemand zwischen 20 und 30, mit ausgefallenem Hobby, der allein lebt, nicht weit vom Park. Das zweite war ein Profil sexueller Orientierung. Jemand mit sadistischen Fantasien, der Messer und Okkultes mochte. Dieses Profil mit einer Zeichnung wurde im Fernsehen verbreitet. Es gab hunderte Anrufe. Dabei stieß die Polizei auf einen Namen: Colin Francis Steck.
Featured in a national TV appeal. The broadcast prompted hundreds of calls from members of the public, and many were claiming they knew who the man in the photo fit was.
The police were inundated with calls putting a name to this face: Colin Francis Steck.
Scotland Yard ist fest davon überzeugt, dass sie mit Colin Steck den Mörder der jungen Mutter gefunden hat. Doch man kann ihn nicht packen. Die Beweise reichen nicht. Für einen Prozess braucht es mehr. Da beschließt man, ein Experiment zu wagen. Eine Undercover-Agentin von Scotland Yard, Deckname Lissy James, soll eine sogenannte Honigfalle aufstellen, eine Honey Trap. Sie gibt sich als interessierte Freundin einer Frau aus, mit der sich Steck früher einmal über eine Kontaktanzeige geschrieben hatte. Steck beißt an. 5 Monate lang schreiben sich die Agentin und der Verdächtige Briefe und telefonieren. Lissy James tut sehr verliebt. Colin Stecks Antworten sind zunächst eher freundlich liebevoll. Dann wird Lissy präziser, um ihn aus der Deckung zu locken. Sie schreibt ihm, dass sie sich nach einem richtigen Mann sehne. Die Dinge, die passierten, als ich mit einem solchen Mann zusammen war, würden normale Menschen nicht mögen. Aber es war berauschend für mich. In seinem nächsten Brief schrieb Steck wenig überraschend zurück: Ich werde dir zeigen, was ein richtiger Mann ist. Lissy antwortete: Ich möchte mich wehrlos und gedemütigt fühlen. Und siehe da, im nächsten Brief benutzt Steck genau diese Worte.
Unglaublich, dass sowas polizeilich überhaupt möglich war.
Die Undercover-Maßnahme läuft unter dem Namen Operation Erzell. Die Falle scheint zu funktionieren. Colin Stecks Briefe an Lissy James werden immer deutlicher, voller sexueller Anspielungen, auch in puncto Aggressionen. Scotland Yard hält den Moment für gekommen, ein Treffen zwischen der Agentin und Steck zu erlauben. Lissy James und der Verdächtige verabreden sich im Hyde Park, in dem überall Scotland Yard-Agenten verteilt sind.
Also das ist ja wirklich wie bei James Bond.
Es ging ja auch um viel. Da Lissy James spürt, wie unwohl sich Colin Steck unter den vielen Menschen im Park fühlt, geht sie auf eigene Verantwortung mit ihm in ein Lokal und setzt dort ihre Daumenschrauben an. Sie beichtet ihm ihre angeblichen dunklen Geheimnisse, alles Gewaltfantasien. Ob er denn auch welche hat? Da kommt Steck von ganz allein auf seine kurzzeitige Verhaftung im Fall Rachel Nickel zu sprechen. Und Lissy James sagt: Ich kann nur mit einem Mann zusammen sein, der schon mal ein Verbrechen begangen hat. Mit dem möchte ich Sex haben. Darauf Colin Steck: Sorry, dann bin ich der Falsche. Das bin nicht ich.
Das klingt mir alles wie filmreif.
Es wurde ja später auch verfilmt. Nein, Colin Steck gibt kein einziges Mal zu, dass er ein Mörder ist. Dennoch ist Polizeiprofiler Paul Britton fest davon überzeugt, dass Steck allein schon durch den Austausch von Gewaltfantasien mit der Agentin genau in das Täterprofil passt. Er muss der Mörder sein. Am 17. August 1993 wird Colin Steck unter Mordverdacht festgenommen.
Ist er denn danach der Undercover-Agentin noch einmal begegnet?
Ja, irgendwann holt einer der Ermittler Lissy James in den Vernehmungsraum. Colin Steck ist schockiert.
Und hat er endlich gestanden?
Er konnte nicht gestehen, Alex, denn er war der falsche Mann. Er war unschuldig.
Was? Das ist ja unglaublich. Das heißt, man hat monatelang den falschen Mann gejagt.
Zur Blamage von Scotland Yard bestätigte 1994 auch das ehrwürdige Gericht Old Bailey Stecks Unschuld. Der Richter warf der Polizei vor, in blindem Eifer gehandelt und den Angeklagten mit Beschuldigungen der übelsten Sorte konfrontiert zu haben. Colin Steck kehrte in sein Apartment zurück. In den folgenden 14 Jahren war er ein sozial Geächteter.
Oh Gott, wie grausam. Jeder, der die unerbittlichen britischen Medien kennt, der ahnt doch, welche Hexenjagd dieser Mann wahrscheinlich ertragen musste. Wer war denn aber nun der Mörder? Hat man den je gefasst?
Tja, Alex, jetzt wird es nochmal spannend. Denn dazu muss man von einem anderen Mordfall wissen. Im November 1993 wurden im Londoner Stadtteil Plumstead unter grausamen Umständen die 27-jährige Samantha Bissett und ihre 4-jährige Tochter in ihrer Wohnung erstochen bzw. erdrosselt. Außerdem wurde Samantha vergewaltigt. Die grausamen Morde standen ganz offensichtlich in Zusammenhang mit weiteren Überfällen und Vergewaltigungen in dieser Gegend.
Und wurde wenigstens dieser Täter gefasst?
Ja, der Mörder war ohne jeden Zweifel Robert Knapper, geboren 1966. Knapper wurde gefasst, weil man seine Fingerabdrücke in der Wohnung der armen Samantha Bissett fand. Bei sich hatte er einen roten Handwerkskasten voller Messer. Knapper litt unter paranoider Schizophrenie und dem Asperger-Syndrom. Aufgewachsen war er in Heimen und in der Psychiatrie. 1994 wurde er wegen der Morde an Samantha Bissett und ihrer Tochter schuldig gesprochen und kam für den Rest seines Lebens ins Gefängnis.
Aber wie ist denn nun die Verbindung zum Fall Rachel Nickel?
Der Fall Nickel ließ das blamierte Scotland Yard nicht ruhen. Um die Jahrtausendwende begann man die Operation Enigma, mit der man zahlreiche Cold Cases wieder aufnahm. Dazu gehörte auch der Fall Nickel.
Inzwischen hatte sich ja wohl auch die Kriminaltechnik weiterentwickelt, oder?
Tatsächlich war die DNA-Verwertung durch schnellere Computer in ein neues Stadium getreten und so konnten die konservierten DNA-Spuren an Rachel Nichols Kleidung neu zugeordnet werden.
In 2002, a case review team began poring over the evidence amassed in the decades.
2002 wurden die Fälle der letzten 10 Jahre überprüft, auch alle Zeugenaussagen. Unbekannte Täter wurden neu gesucht.
One of the first names that was flagged up was a sexually sadistic.
Einer der Namen, die auftauchten, war ein sadistischer Killer, der in Broadmoor einsaß, Robert Knapper. Auch die Forensik im Fall Rachel Nickel machte Fortschritte.
The forensic evidence found on Rachel Nickel's body.
There was a small amount of DNA on Rachel Nickel's jogging pants, and that was tested.
Die DNA von ihren Jogginghosen konnte jetzt Leute ausschließen. So wurde definitiv Colin Stack als Mörder ausgeschlossen. Als zweiten Fund gab es dieses Farbpartikel aus dem Haar des kleinen Alex. Und das passte genau zu Robert Knappers rotem Handwerkskasten. Analysen bewiesen, dass Robert Knapper mit Rachel Nickel am Todestag in Kontakt war. Mit diesem letzten Beweis wurde Robert Knapper des Mordes an Rachel Nickel angeklagt.
Robert Knapper had been in contact with Rachel Nickel on the day she died. The paint flecks found in her son Alex's hair were the final confirmation. Armed with this new evidence, Robert Knapper was charged with the murder of Rachel Nickel.
Knapper war am Tag der Tat in Wimbledon in Therapie gewesen. Er gestand den Mord an Rachel und wurde am 18. Dezember 2008 zum zweiten Mal wegen Mordes verurteilt. Nach dem Urteil der Geschworenen muss er für immer in der geschlossenen Psychiatrie des Broadmoor Hospitals bleiben.
Was für ein Fall voller Irrtümer, falscher Beschuldigungen und Schlamperei. Hatte das wenigstens irgendwelche Folgen?
Ja, aber anders als du denkst. Die Geheimagentin unter dem Decknamen Lizzie James, ihren richtigen Namen weiß man bis heute nicht, begann mit dem, was sie da bei einem Unschuldigen tun musste, zu hadern, verließ Scotland Yard und verklagte ihren ehemaligen Arbeitgeber. Am Ende erhielt sie eine Entschädigung von 125.000 Pfund.
Und Colin Stack, der falsche Verdächtige, der war doch wohl am meisten geschädigt.
Auch da musste sie Scotland Yard gebührend entschuldigen.
This case just left a wake of destruction behind it, mainly due to massive police errors.
Dieser Fall hinterließ durch Polizeiversagen eine Schneise der Verwüstung. Die Met Police entschuldigte sich bei Colin Stack mit einer Entschädigung von 700.000 Pfund. Für ein Verbrechen, das er nie beging, verbrachte er 14 Monate im Gefängnis, zerstört von der Presse. Das musste die Hölle gewesen sein.
In prison for a crime he did not commit, let alone all of those years of his life where he was completely ripped apart by the press, and goodness knows what his life was like during that time. It must have been crap.
Weiß man denn, wie es heute Rachel Nickels Mann und seinem Sohn Alex geht?
Es geht ihnen gut. obwohl die Presse auch Ihnen natürlich sehr zugesetzt hatte. Heute leben Sie in Spanien. Alex arbeitet erfolgreich in der Hypnotherapie und beschäftigt sich mit der stetigen Veränderung des Menschen. Auf ihn trifft das zu, was Buddha einmal so beschrieben hat. Ganz gleich, wie beschwerlich das gestern war, stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.